Herr Jesus, wir bitten dich, dass du aus Gnaden uns Ohren schenkst zu hören. Öffne, rühre unsere Ohren an, dass wir deine Stimme vernehmen und dein Wort hören. Lass diese Stunde nicht vergebens sein, um deines Namens willen. Amen. Ich möchte mit einem Wort beginnen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Vers 49 und 55. Ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden. Was wollte ich lieber, als brennete es schon? Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe. Und wie ist mir so bange, bis sie vollendet werde? Und dann die Apostelgeschichte, Kapitel 1, vom ersten Vers. Den ersten Bericht habe ich gegeben, liebe Theophilus, von all dem, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis an den Tag, da er aufgenommen ward, nachdem er den Aposteln, welche er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen hatte sich auch als der Lebendige erzeigt, nach seinem Leiden in mancherlei Erweisungen und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reiche Gottes. Und als er sie versammelt hatte, befahl er ihnen, dass sie nicht von Jerusalem wichen, sondern warteten auf die Verheißung des Vaters, welche ihr, so sprach er, gehört habt von mir. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die aber zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in diese Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit oder Stunde, welche der Vater in seine Macht bestimmt hat. Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welche auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Soweit. Den ersten Bericht habe ich gegeben, liebe Theophilus. So schreibt der Lukas. Dies war nun der zweite Bericht. In seinem ersten Bericht erwähnt er etwas, was wir nicht im Matthäus, Markus oder Johannes Evangelium finden. Nur Lukas hat dieses niedergeschrieben. Nämlich das Wort, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Und was hätte ich lieber, als es brennete schon? Dieses Wort finden wir ganz unerwartet und plötzlich sozusagen aus dem Zusammenhang oder nicht mit dem verbunden mit dem Zusammenhang. Ganz plötzlich, blitzartig, dieses Wort. Und dann sagt der Herr, wie ist mir so bange, bis das vollendet wird. Der Herr Jesus war sehr gesegnet, menschlich gesprochen. Sein Dienst war gesegnet, Gott bekannte sich zu ihm, Zeichen und Wunder geschahen. Er ging sozusagen von Sieg zu Sieg, Kraft zu Kraft. Die Toten wurden lebendig, die Blinden sehend, die Lahmen gehend. Könnten wir uns etwas Besseres wünschen oder denken? Das war doch alles vollkommen. Und trotzdem plötzlich ganz unerwartet, öffnet er uns sein Herz und sagt, mir ist so bange. Er sagt, wofür ich gekommen bin, ist dieses, dass ich ein Feuer anzünde. Und was hätte ich lieber, als es brennete schon? In anderen Worten, war er sich des bewusst, dass das, was er tat, dass das nicht das Ganze war, sondern nur der Beginn. Und dass er nicht damit zufrieden war. Die Menschen waren damit zufrieden. Die Apostel sagten, dies ist der Himmel auf Erden. Wir können uns nichts Besseres denken, wünschen. Dies ist das Höchste. Und der Herr Jesus sagt, nein, wozu ich eigentlich gekommen bin, ist nicht dieses, was ihr seht und was ihr hört. Ich bin eigentlich gekommen, ein Feuer anzuzünden. Das ist mein Ziel. Das ist, wofür ich gekommen bin. Er geht sogar einen Schritt weiter, als zu sagen, ich bin gekommen, um am Kreuz zu sterben. Und am dritten Tage aufzustehen. Er geht noch weiter als das. Und möge Gott schenken, dass wir nicht einen Schritt hier stehen bleiben, bis wir das Ziel ganz erreicht haben. Und möge Jesu Ziel auch unser Ziel sein. Und Jesu Wunsch auch unser Wunsch. Und dass wir nicht uns zufrieden begeben mit etwas, wo Jesus sich nicht mit zufrieden gegeben hat. Sondern dass wir so eng mit ihm verbunden sind, dass wir seine Gesinnung haben. Die Menschen jubelten und jauchzten. Die Kranken waren geheilt und wurden geheilt. Wie glücklich waren diese Menschen. Muss ein Traum gewesen sein, wie ein Traum für sie. Aber der Herr Jesus sagt, mir ist so bange, auch in dieser Lage. Hierfür, dieses ist nicht alles, wofür ich gekommen bin. Und ich möchte fast sagen, hierfür bin ich nicht gekommen. Wofür ich gekommen bin, ist um ein Feuer anzuzünden. Er sagt, aber leider kann ich das jetzt nicht. Ich muss zuvor getauft werden und mich taufen lassen mit einer Taufe. Was für eine Taufe war das? In der Bibel haben wir verschiedene Taufen. Die Taufe, wovon der Herr Jesus hier spricht, war seine Leidenstaufe. Die Leidenstaufe und die Taufe seines Todes am Kreuz. Und er sagt, ich kann das Feuer nicht anzünden, bevor ich gelitten habe, bevor ich gestorben bin. Ich muss mich zuvor taufen lassen mit der Taufe. Aber mir ist so bange. Luther übersetzt es mit dem deutschen Wort bange, bis dass es vollendet ist. Nun leider bin ich kein Deutsche. Es tut mir leid, dass ich heute Morgen nicht in einer anderen Sprache, zum Beispiel in Englisch reden könnte. Könnte ich mich besser ausdrücken. Was verstehen Sie unter bange? Was bedeutet das deutsche Wort bange? Mir ist so bange. Ich weiß nicht, bei uns in Südafrika, in unserem südafrikanischen Deutsch, da sagten wir, oh, das bedeutet wohl, der fürchtet sich. Der hat Angst, fürchtet sich vor den Terroristen. Der ist bange. Ein Banghase. Ich weiß nicht, ob Luther das gemeint hat. In der griechischen Sprache hat das eigentlich nichts mit der Furcht zu tun. Da finden wir ein anderes Wort. In der englischen Bibel heißt es, I am straitened. In der griechischen Sprache bedeutet es, wie ein Mensch, der eingeengt ist, beengt, eingeklemmt oder eingedrückt, wie von beiden Seiten zusammengepresst, dass er sich nicht frei bewegen kann, dass er wie ein Gefangener ist, eingeschlossen. Er kann nicht sich bewegen, wie er das möchte. Zusammengedrückt und gehalten, gebunden. Das ist die Bedeutung des griechischen Wortes, das Luther übersetzt mit mir ist so bange. Also in anderen Worten, der Herr Jesus hatte so gewünscht, dass er frei handeln könnte, dass er das tun könnte, wozu er gekommen ist in dieser Welt. Er konnte es aber nicht. Und er sagte, wie ist mir so bange, bis es vollendet wird, bis er getauft ist mit der Taufe. Er ist nicht frei, um das zu tun, wozu er gekommen ist. Er kann es nicht. Das war sein Ziel. Er war nicht zufrieden mit dem, dass er die Kranken heilte. Er war nicht zufrieden mit dem, dass er den Armen das Evangelium verkündigte. Er hatte ein anderes Ziel. Und das Ziel war dieses, ein Feuer anzuzünden. Da muss ich wieder fragen, was bedeutet denn anzuzünden, ein Feuer anzuzünden? In der griechischen Sprache haben wir das Wort balo. Und das bedeutet zu werfen. Nicht nur ein Feuer anzuzünden, ein kleines Feuer anzuzünden, sondern das Feuer auf diese Welt zu werfen. Aber er konnte das nicht. Und dann geht der Lukas fort in der Apostelgeschichte und sagt, den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus. Aber nun will ich weiter sagen von dem, was geschehen ist. Und dann beginnt er mit dem, wovon er uns im Lukas-Evangelium sagt, dass der Herr Jesus seinen Jüngern nach der Taufe des Leidens und des Todes, was er ihnen gesagt hat. Und dann fährt er fort und sagt uns, wie das denn in Erfüllung gegangen ist, dass der auferstandene Herr nun endlich frei wirken konnte, so wie er das wollte. Sein Herz schlug dafür, er konnte es aber nicht. Aber nun endlich ist die Stunde angebrochen, dass der Auferstandene Herr das tun kann, wofür er in diese Welt gekommen ist, um das Feuer anzuzünden, wie die Lutherbibel es uns sagt, das Feuer auf diese Welt zu werfen. Und in der Apostelgeschichte sagen wir, um die Seinen mit Feuer zu taufen. Nun leben wir in einer Zeit, wo viele Christen sich sehr fürchten vor Schwärmerei. Damit will ich auch nichts zu tun haben. Aber ich bin mir gleichzeitig bewusst von der Tatsache, dass wehe uns, wenn wir etwas da hinzufügen oder etwas davon nehmen. Wir wissen von dem Fluch, der darauf liegt. Aber wir dürfen nicht, weil einige einen Missbrauch machen von einigem im Worte Gottes, das dabei liegen lassen. und uns damit zufrieden geben und sagen, oh nein, damit wollen wir nichts zu tun haben. Wenn andere das verkehrt machen, dann sollen wir das recht machen und zeigen, wie es in der Wirklichkeit ist. Dies war eines, was dem Herrn Jesus schwer aufs Herz lag. Dieses ist eines, wozu der Herr Jesus gekommen ist. Und lieben Freunde, wenn wir dieses nicht klar erkennen und erleben, dann weiß ich nicht, wofür der Herr Jesus gekommen ist. Denn er selbst sagt uns, dafür ist er gekommen. Und wir dürfen uns nicht zufrieden begeben mit etwas Wenigerem als das, was Gottes Wort uns lehrt. Und hier sagt er uns denn, ich bin gekommen. Er sagt zu seinen Jüngern, denkt daran, was ich euch gesagt habe. Der Johannes hat mit Feuer getauft, aber ihr sollt mit dem Heiligen Geist. Er hat mit Wasser getauft, ihr sollt aber mit Feuer getauft werden. Mit Feuer des Heiligen Geistes. Das hat der Vater euch verheißen. Und das soll geschehen. Dann sagten die Jünger, Herr, ist dies nun die Zeit, dass du wieder uns das Reich Israel aufrichten wirst. Wir sehen, wo ihre Gedanken waren. Wir sehen, wofür ihr Herz schlug. Wir sehen, wo ihr Herz war. Bei dem Reich Israel. Das soll wieder wieder hergestellt werden. Und was geschah? Sie bekamen eine furchtbare Ohrfeige. Eine Ohrfeige von dem Herrn. Und er sagt, das hat mit euch nichts zu tun. Das gebührt euch nicht. Sie waren beschäftigt mit dem Reich Israel. Dass das Reich Israel wieder aufgerichtet wurde. Dass die Prophetie in Erfüllung geht. Und da bekamen sie einen Schlag ins Gesicht von dem Herrn Jesus. Und er sagt einfach kurz weg, das hat mit euch nichts zu tun. Aber ihr werdet Kraft des Heiligen Geistes empfangen, um meine Zeugen zu sein. Ich möchte wohl wissen, wenn der Herr Jesus sich uns heute offenbaren könnte, uns sein Herz öffnen, ob er uns sagen wird, gut gemacht, oder ob er uns eine Ohrfeige geben würde. Sind wir mit dem beschäftigt, womit der Herr Jesus heute beschäftigt ist? Und da darf kein Christ sagen, ja, ich fürchtete mich vor Schwärmerei, dieses oder jenes. Wir sollen da sein, wo Jesus ist. Unser Herz sollte da sein, wo Jesu Herz ist. Wo das Aas ist, da sammeln sich auch die Adler. Und wo der Herr Jesus ist und wo sein Herz ist, da sollte die Christenheit auch sein. Und wehe uns, wenn da eine Lücke ist, zwischen dem Herrn und uns. Wenn wir nicht ganz eng verbunden sind mit ihm und mit ihm auf einem Weg sind und wenn unser Puls nicht so schlägt, wie sein Puls schlägt, wenn wir nicht ganz nah an seine Brust liegen, dass uns das durchdringt, was ihn durchdringt, dass das, was uns beschäftigt, das ist, was Jesu Herz beschäftigt. Und der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern, was hat die Prophetie mit euch zu tun, wenn ihr nicht durchdrungen seid von dem Feuer Gottes? Was hat das mit euch zu tun, was in Israel geschieht? Darf ich nun die biblischen Worte gebrauchen? Wenn ihr nicht getauft seid mit dem Feuer Gottes und dem Geist Gottes, wenn ihr nicht durchdrungen seid vom Geiste Gottes, vom Wesen Gottes, von der Gesinnung Gottes, vom Leben Gottes. Von Kopf bis zu den Füßen, durchdrungen von seinem Geist und seinem Feuer, genauso wie er das war. Sie wissen ja, denken Sie an das Wort im Johannes 2, als der Herr Jesus in den Tempel ging und sah, was dort geschah. Da setzte er sich, nahm einige Stricke, machte eine Geißel und da vertrieb er die Menschen mit den Ochsen und Schafen. Und die Schafe und Ochsen mit den Menschen vertrieb er aus dem Hause Gottes. Er ging zu den Geldwechseln und verschüttete das Geld. Was haben die wohl gedacht? Die hatten doch ihr Geld da, die Geldscheine und ihre Geldstücke. Und er ging zu den Wechseln und verschüttete ihr Geld, warf es auf den Boden. Stoß dies die Tische um. Und als er das tat, da dachten seine Jünger an das Wort aus dem Psalmen. Der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Als die Jünger das Leben Jesu und sein Benehmen ansahen und was er tat, erinnerte das dieser Jünger an das Wort, dein Eifer, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Lieben Freunde, liebe Eltern, wenn Ihre Kinder Sie anschauen, was für einen Eindruck bekommen Sie? Wenn Ihre Nachbarn Sie anschauen und Ihr Jugendlichen, wenn Eure Eltern Euch anschauen, was für einen Eindruck bekommen Sie? Was hat Sie gefressen? Erlauben Sie mich, die Frage heute Morgen zu fragen. Wovon sind Sie gefressen? Was frisst Sie? Der Herr Jesus, sagt Gottes Wort, war vom Eifer Gottes gefressen. Dieses Feuer, der Geist Gottes, hat ihn nicht nur durchbohrt, sondern gefressen. Und ich möchte heute Morgen fragen, wovon sind wir gefressen? Einige sagten, du, wenn du sprichst, du sprichst zu tief, die Menschen können das nicht verstehen. Wir haben Milch nötig, nicht starke Speise. Ich weiß nicht, ob die starke Speise ist. Dieses ist, wofür Jesus gekommen ist. Haben wir eine Ahnung, wofür er gekommen ist? Wenn wir nicht wissen, wofür er gekommen ist, wofür ist er dann gekommen? Dann bedeutet sein Kommen in diese Welt nichts für uns. Dann verfehlen wir ja das Ziel, das jeder erreichen sollte. In anderen Worten sagt der Herr, wenn mein Geist gekommen ist über euch, ihr getauft seid mit meinem Geist, werdet ihr von dem Feuer Gottes und dem Geiste Gottes gefressen werden. Euer ganzes Wesen, euer Benehmen, euer ganze Existenz, euer Wesen wird vom Geiste Gottes gefressen sein. Das finden wir bei dem Herrn Jesus. Und darum handelte der, wie er gehandelt hat. Und so auch in der Kirchengeschichte finden wir die Männer Gottes, die waren gefressen von etwas. Nehmen wir mal Martin Luther. Die Unruhe, sehen Sie mal den an durch die Augen des Katholiken. Was für ein furchtbarer Mensch war das. Hätte er nicht friedenshalber schweigen sollen? Aber er sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. John Wesley in England. Die ganzen Kirchen haben die Türen geschlossen. Der hatte keinen Platz, um das Evangelium zu verkündigen. Nur sein Vaters Grab. Und er stand auf seines Vaters Grab und sagt, hier liegt mein Vater, von hier könnt ihr mich nicht vertreiben. Und ihr habt kein Recht, um es mir zu verbieten, dass ich das Evangelium von diesem Ort verkündigt. Aber keine Kanzel, seine Kanzel war sein Vaters Grab. Aber die Menschen waren gefressen von einem Eifer und vom Geiste Gottes gepackt. Und der Herr Jesus sagt, dafür bin ich gekommen. Dafür bin ich gekommen. Und er sagt, wenn das geschieht, werdet ihr die Kraft bekommen, um meine Jünger zu sein, meine Zeugen zu sein. Wir sollen seine Zeugen sein. Nicht Zeugen einer bestimmten Lehre, nicht Zeugen einer bestimmten Theologie, sondern seine Zeugen. Und Sie wissen ja, was das bedeutet in der griechischen Sprache. Ein Zeuge zu sein, ist ein Märtyrer. Ein Mensch, der sein Leben hergibt, nicht für eine bestimmte Theorie oder Lehre, sondern für den Herrn Jesus. Wir sollen Märtyrer des Herrn sein. Und er sagt, ihr werdet die Kraft dazu bekommen. Und ihr werdet meine Zeugen sein, hier in Jerusalem, da wo es am schwersten ist und unmöglichsten. Dann in Judäa, dann in Samarien auch. Das waren die Feinde. Das waren die Gegner. Auch in Samarien. Da ging das Judenblut dagegen. Das bäumte sich auf. Die konnten doch nicht mit diesen heidnischen Völkern und diesen Feinden Gemeinschaft haben. Unmöglich. Aber der Herr Jesus sagt, auch bei den Samaritern werdet ihr meine Zeugen sein. Und bis an der Weltende. Der Herr Jesus wusste, dass ihnen das nicht gelingen wird, um seine Zeugen zu sein, seine Märtyrer, bis an der Weltende. Durch Jerusalem, Judäa, die samaritischen Grenzen hindurch. Und dass da nichts ist in der ganzen weiten Welt, das das aufhalten kann. Bis an der Weltende. Wissen Sie, dass jetzt fast 2000 Jahre vergangen sind, dass Jesus diesen Befehl gab und dass das Evangelium bis heute noch nicht bis an der Weltende ist. Und noch nicht überall ist. Von hier geht's nach Stuttgart, dann in die Schweiz, Zürich, Oberglatt und dann gehen wir in Frankreich hinein. Sie rechnen, dass dazwischen 30 und 40 Millionen Menschen sind in Frankreich, die nichts vom Evangelium wissen, nichts von dem Herrn Jesus. 1-2% sind evangelisch. Aber das bedeutet nicht, dass alle Evangelikalen Gottes Kinder sind. Das ist nebenan. So sieht's aus. Hier in Deutschland, auf der vorigen Reise, war ich bei verschiedenen evangelischen Pastoren in ihren Kirchen. Und dann habe ich die Pastoren immer gefragt, wie wird der Gottesdienst besucht? Und überall, wo ich war, sagten sie regelmäßig gut. Ich sage, für viele Menschen, dann sagten sie mir 70, 80. Ich sage, was für ein Prozentsatz ist das der Mitgliedschaft? Sie sagten 1%. Und sie sagten mir, wenn 1-2% in die Kirche kommt, das ist gut. Es gibt viele Gemeinden, wo es viel weniger ist. Können Sie sich das denken, dass in einem sogenannten Christenland es so aussieht? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und was sagen die Gotteskinder dazu? Was sagt die Christenheit dazu? Was sagen wir? Wie fühlen wir? Wie benehmen wir uns? Was tun wir dazu? Der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern plötzlich, als seine Verkündigung sozusagen am höchsten war und es wunderbar war, und sie den Herrn priesen und Gott dankten für
dass er den Messias gesandt hat. Da sagte er, hierfür bin ich nicht gekommen. Er sagte, ich bin eingeklemmt, eingeengt. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Wenn Wunderheile kommen und Menschen, die den Körper heilen, dann strömt es dorthin. Das scheint uns das Höchste und Größte zu sein. Der Leib. Der Herr Jesus war aber da nicht mehr zufrieden. Ich sage, dass trotzdem wir ein Spital haben des Gebetes. Aber trotzdem sage ich, es und gebrauch die Worte der Lutherbibel. Es wird einem bange ums Herz, wenn die Christenheit damit zufrieden ist. Dafür ist der Herr Jesus nicht gekommen. Er ist gekommen, ein Feuer anzuzünden. Das Feuer seines Lebens, seines Geistes, dass das in unseren Gebeinen und in unseren Adern und in unserem Blute pulsiert, dass das in uns brennt, dass wir das sagen können, was Jesus gesagt hat und was die Jünger von ihm sagten: Ich werde gefressen von dem Eifer um sein Haus. Ihr lieben Männer, ihr lieben Frauen, wovon werden Sie gefressen? Es gibt manche, die sich Christen nennen und werden nur davon gefressen, dass ihr Haus schön rein ist und in Ordnung und dass sie es gemütlich haben. Dass der Frieden im Haus nicht gestört wird. Dass nicht zu viele Besucher kommen. Dass wir unseren Schlaf haben. Die nötige Ruhe. Sie wissen selbst, wovon, von was für eine Sucht Sie gefressen werden. Vielleicht nicht von der Trinksucht, aber vom Rauchen, die Lust des Rauchens und die Sucht nach dem Rauchen oder vielleicht sogar Fleischeslust, von der Lust gefressen oder von Sünden gefressen. Fleischeslust, Pornografie. Man kann nicht vorübergehen, ohne zu schauen, was für nackte Bilder man sieht. Eine Christenheit, gefressen von satanischen Sachen. Und der Herr Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch zu taufen mit dem Feuer. Mit dem Geist, dass ihr vom Geiste Gottes, und vielleicht verstehen wir was Verschiedenes dadurch, damit, was bedeutet es für Sie, wenn von der Taufe geredet wird? Bei einen vielleicht nur Zungen, bei einigen eine Gabe. Der Herr Jesus redet von der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Sie können vielleicht in eine Zunge oder Zungen für 2 Stunden am Tag reden, aber was von den anderen 22 Stunden? Wenn er von der Feuerstaufe spricht, spricht er nicht von Gaben, sondern die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, dass man mit der dritten Person der Gottheit eng verbunden ist und durchdrungen wird und von der Person sozusagen gefressen wird und dass dadurch man ein Zeuge Jesu ist. Und wir brauchen nichts weniger als das, wovon Jesus geredet hat. Und wenn wir das nicht kennen, dann werden wir von der Welt gefressen und zum Opfer der Welt und der Sünde. Und wir werden nicht Jerusalem und Judäa und Samaria und der Weltende überwinden, sondern wir werden überwunden werden von diesen Orten und von der Welt und verschlungen. Wie viele Menschen gibt es nicht, die von der Irrsucht gefressen werden? Wie viele gibt es nicht, die von dem Egoismus gefressen werden? Von der Trägheit, Lauheit und Faulheit. Menschen, die kein brennend Herz haben. David Brainerd hat sich hingekniet und gebetet im Schnee und dort geschwitzt in der Kälte, als er um Seelen rang. Paulus wusste, was es bedeutet, um Geburtswehen zu gehen, um zu leiden, um Geburtswehen zu haben, so dass Menschen dadurch geboren werden in dieser geistlichen Welt. Sind das böhmische Dörfer für Sie? Wissen Sie, was das bedeutet? Könnte es sein, besteht die Möglichkeit, dass es dem Herrn Jesus bange ums Herz ist, auch heute noch? Wie schade, was für ein trauriges Zustand, wenn der auferstandene, allmächtige, verherrlichte Herr heute auch noch beengt ist und eingeengt und eingeklemmt. Darf ich die Frage fragen und stellen an Sie? Ist der Herr Jesus vielleicht in Ihrem Leben eingeklemmt, eingeengt? Kann der Herr Jesus wirken in Ihrem Leben? Schauen Sie nicht Ihren Mann an und nicht Ihre Kinder und nicht Ihre Eltern. Ich meine Sie persönlich. Ist der Herr Jesus vielleicht eingeengt in Ihrem Leben? Sagt der Herr Jesus vielleicht in Ihrem Leben und in Ihrem Herzen, oh, mir ist so bange. Sagt er vielleicht, dieses ist nicht, wofür ich gekommen bin in dieser Welt. Das, wie Ihr Leben ist und wie es in Ihrem Hause aussieht und in Ihrer Familie und in Ihrem eigenen persönlichen Leben, ist das, wofür Jesus gekommen ist. Ist das der Zweck, ist das der Ziel, wofür der Sohn Gottes den Himmel verlassen hat und hier auf Erden gekommen ist? Ist das, wofür er gelitten hat? Dass seine Schweißtropfen wie Blut waren? Ist das, wofür er gestorben ist? Dass sie so sind, wie sie sind? Das ist die Frage. Und als die Jünger Jesu, die Apostel, sich mit der Prophetie abgaben und sagen, ist dies nun der Zeitpunkt, dass dieses in Erfüllung geht und das Reich Gottes Israel, da bekamen sie eine Ohrfeige. Dass der Herr sagt, wisst ihr nicht, worum es geht? Selbstverständlich sollen wir auf die Zeichen der Zeit Acht geben. Aber es ist ein großer Jammer, wenn wir das tun, mit einem Herz, das nicht brennt. Ein Herz, das nicht so fühlt, wie Jesu fühlt. Ein Herz, das nicht durchdrungen ist vom Wesen, vom Geiste, vom Sinn, vom Leben Jesu. Was nützt es, wenn ich mich damit abgebe und darum kümmere und sorge und der Herr Jesus ist ein Gefangener in meinem Leben? Keine ist zu jung, keine ist zu alt, als dass der Herr Jesus die Freiheit hat, die ihm gebührt. Und dass er tun und lassen kann in ihrem Leben, wie es soll und wie er es will. Und vor 2000 Jahren hat er gesagt, bis an der Weltende soll dieses Evangelium erschallen. 2000 Jahre sind vergangen. Wie weit sind wir gefordert? Gehen wir nicht in unserem eigenen Vaterland rückwärts, anstatt vorwärts? Beschuldigen wir nicht die vorigen Generationen und sagen, das liegt bei ihnen der Fehler. Der Herr Jesus sagt zu uns, ihr sollt meine Zeugen sein. Er sagt zu uns, bis an der Weltende, wie weit sind wir gekommen? Vielleicht haben wir nicht einmal die Grenzen unseres eigenen Hauses übertreten. Vielleicht nicht mal die Grenzen unseres eigenen Lebens. Sie begeben sich vielleicht damit zufrieden, dass sie für ihren Mann eine gute Frau sind und gut kochen.
Einige Menschen tun das nicht einmal. Aber ist das alles? Ist das, wofür Jesus gekommen ist in dieser Welt? Lieben Freunde, der Tag wird anbrechen, wenn Jesus erscheint. Wer weiß, wie bald. Und dann müssen wir diese Tatsachen klar ins Auge sehen. Und wir haben keine blasse Ahnung von dem. Und haben das nie erlebt und wissen gar nicht, was das bedeutet in unserem Leben. Ich weiß nicht, was zu sagen. Lasst uns nun vergessen, die draußen sind. Wir sind genug hier in diesem Raum. Wie würde Deutschland aussehen? Wie sähe Deutschland aus, wenn dieses, was der Herr Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, Wahrheit wäre in unserem Leben? Wie sähe unser Leben aus? Wie sähe unser Eheleben aus? Wie sähe unser Familienleben und Gemeinde aus, wenn das Feuer in uns und durch uns brennt? Wenn Menschen fragen, wofür seid ihr da, was ist euer Ruf, was fühlt ihr, dann wünschen wir eines, dass unser Leben ein Impuls ist für die Menschheit und die Christenheit. Wir wollen keine neue Gemeinde gründen. Es gibt schon zu viele. Verstehen Sie das? Es gibt schon zu viele. Und da wollen wir nicht noch eine. Aber wir möchten, dass da ein Impuls ist in diesen Gemeinden. Und dass das Leben Gottes die Menschen neu durchdringt. Und der Geist Gottes und das Wesen Jesu. Und dass der Herr Jesus zu seinem Recht kommt. Dass der Herr Jesus nicht länger ein geplagter Mann ist, dass es in ihm nicht bange wird ums Herz, sondern dass er frisch aufatmen kann und sagen, Gott sei Dank, nun bin ich frei, nun kann ich das tun, wozu ich gekommen bin. Darf ich mal eine Frage fragen? Hat die Leidenstaufe und die Todestaufe Jesu in ihrem Leben das schon vollbracht, was es sollte? Hat Jesu teures Blut das schon ausgerichtet, wozu es geflossen ist? Hat Jesu Tod, sein bitteres Leiden und Sterben, sein Gebet in Gethsemane, das schon ausgerichtet in ihrem Leben? Ist das Gebet, das er um sie rang, im Garten Gethsemane, schon erhört worden in ihrem Leben? Hat seine Auferstehung das schon ausgerichtet, was er sollte? Um das zu ermöglichen, dass das Feuer Gottes in ihrem Leben brennt. Es gibt so viele Menschen, die sich aufhalten mit anderen Kirchen, Gemeinschaften. Wenn sie sich besuchen, dann reden sie nur über andere Menschen. Was dieser Prediger sagt und der Prediger sagt, was diese Gemeinschaft tut und die Gemeinschaft tut. Lasst uns mal damit aufhören. Und jede fege vor seine eigene Tür. Lasst uns mal die Frage fragen, stellen. Wie sieht es bei mir aus? Das, wozu Jesus in diese Welt gekommen ist, ist das Teil meines Lebens? Darf ich Ihnen heute Morgen sagen, ich brauche mich ja nicht zu fürchten, vielleicht wie Ihre Pastoren. Die müssen vorsichtig sein, sonst verlieren sie Gemeindeglieder. Und dann wird die Gemeinde kleine. Wenn sie nur wüssten, dass wenn sie die Wahrheit predigen, würden sie mehr Menschen bekommen. Denn es gibt Menschen auch heute noch in der Welt, die Wahrheit hören wollen. Und das ist dieses. Wenn das, wofür der Herr Jesus gekommen ist, nicht Tatsache und real ist und Wahrheit ist in ihrem eigenen Leben, dann sind sie schlimmer als ein Heide und schlechter als die Gottlosen. die in der Welt leben. Ihr Leben ist ein schlimmeres Trauerbild.
Wenn die, die sich Christen nennen, nicht einmal das empfangen haben, das erlebt haben, das ergriffen haben, wozu Jesus in dieser Welt gekommen ist.
O lieben Freunde, möge Gott schenken, dass wir das klar sehen, verstehen und vernehmen und dass das nicht nur auf Papier geschrieben steht, sondern dass die Welt um uns herum das lesen kann und verstehen kann. Dass wenn sie uns anschauen, sagen sie, ja, das ist ja, wovon die Bibel redet. Das sehen wir in diesem Leben. Lasst uns beten. Herr Jesus, in der Herrlichkeit deines Erdenlebens, als du so successful warst, erfolgreich und so gesegnet, da riefst du plötzlich aus, oh, mir ist so bange. Wofür ich gekommen bin, ist eigentlich nicht dieses, sondern dass ich ein Feuer werfe auf die Erde. Dazu bin ich gekommen. Und ich bin so eingeengt, bis das geschehen kann. Und dann geschah es, wie freudig wirst du gewesen sein. Welch eine Herrlichkeit für dich. Welch ein Tag, als die Stunde anbrach und du endlich das konntest, tun konntest, wofür dein Herz schlug und brannte. Aber nun fragen wir uns, wie sieht es heute bei uns aus? Bist du wieder da, wo du warst, vor der Taufe, deines Todes und Leidens? Bist du wieder so eingeengt? Bist du eingebunden in unserem Leben? Oder kannst du in deinem Eifer, in deinem Feuer, in deinem Geist und Wesen und Leben unbegrenzt und ungehindert wirken in und durch uns und alle Bindungen, Hemmungen, Grenzen durchstoßen und durchbrechen? Bis du das Ende der Welt erreicht hast. Herr, schenke uns, dass das auch hier unter uns geschehen kann. Auf alle Kosten, lass es geschehen, Herr. Und mögen alle Hindernisse hinweggetan und hinweggeräumt werden. Und möge das Feuer des Geistes nicht gelöscht und gedämpft und betrübt werden.